Big Show 524 bei Sportradio 360. Der Producer ist in New York und stoppt die Zeit bei den Keramikpausen vom Herrn Tsitsipas. Deshalb hat er keine Zeit für den Anfang der Big Show. Die Außenstudios in Glinde übernehmen wieder und fangen an mit Fußball. Und wir haben drei Experten in den Leitungen. Zum einen Peter Ahrens von Spiegel Online. Hallo Peter.
Hallo.
Dann haben wir Markus Lindemann von Sky am Start. Hallo Markus.
Hallo.
Und Sebastian Wessling von der Funke Sportgruppe. Hallo Sebastian.
Hallo.
Bevor wir mit Fußball anfangen, Peter, ich habe gesehen, du hast gestern einen Nachruf zu ihm geschrieben, zu Wolf-Dieter Poschmann, der Anfang der Woche verstorben ist. Es ist irgendwie schon, habe ich das Gefühl, eine Stimme, die dann doch mehr geprägt hat, als ich dachte. Klar, jeder, der in den 90ern, 2000ern groß geworden ist mit Sport, mit Fußball, mit Leichtathletik, mit Olympia, hat die Stimme und das Gesicht von Wolf-Dieter Poschmann natürlich gekannt. Auch die FIFA-Spiele hat er ja vertont, die ersten. Der ist so eine große Mediengestalt plötzlich weg. Also in den USA wird man wahrscheinlich irgendwie so jemanden wie ihn in so eine Presse-Hall of Fame wählen. Peter, du hast ja diesen Nachruf geschrieben. Wie hast du reagiert, als du die Nachricht erfahren hast?
Ich habe ihn sogar noch als Kind als Läufer beim Paderborner Osterlauf gesehen. Also das kann ich auch noch als Trumpf hier einwerfen.
Das sind die Referenzen, für die wir dich einladen.
Genau, damit man auch mal die Alten mal zu Wort kommen lässt. Na, er war natürlich schon, wie du schon sagst, eine prägende Stimme. Also ich glaube, viele Leichtathletik-Ereignisse verbindet man so ein bisschen auch mit ihm. Zu dem Nachruf gehört natürlich auch, dass er durchaus auch eine ambivalente Gestalt war. Also als er Sportchef beim ZDF war, gab es ja auch einiges an Missstimmungen, die wohl auch mit seiner Person verknüpft waren. Das darf man dabei auch nicht ganz vergessen. Aber als Reporter, als Leichtathletikreporter vor allem, merkte man, glaube ich, auch schon einfach, dass er diesen Stallgeruch hatte, dass er einfach wusste, was Athleten und Athletinnen denken und was da eben auf dieser Laufbahn passiert. Das konnte er schon gut rüberbringen. Und so im Duo, gerade mit Peter Leisel, das, finde ich, funktionierte einfach über Jahre wunderbar, dass man einfach, wenn diese Übertragung begann und diese Stimmen hörte, dass man eigentlich gleich wusste, ja, jetzt geht's gleich los, gleich kommt der Startschuss.
Wie haben die anderen die Nachricht aufgenommen, Markus?
Ja, ich hatte, also erstmal bestürzt. Ich glaube, Leute, die jetzt ihm nicht ganz so nahe standen, waren alle überrascht. Er war ja noch nicht in einem absolut betagten Alter, sondern gerade mal 70. Immer schlank, immer sportlich unterwegs. Das überrascht dann schon, wenn einen eine solche Nachricht ereilt. Ich hatte wenige Begegnungen mit ihm, aber immer angenehme, immer sehr sympathische Begegnungen mit ihm in Stadien. Denn klar, es kam ja gerade auch schon an, er war ein begnadeter Leichtathletik-Reporter. Aber er hat auch Fußballspiele kommentiert und das war immer unsere Schnittmenge, weil ich mich häufiger in Fußballstadien umtreibe und ihn dort auch häufiger getroffen habe. Das waren immer wirklich sehr angenehme, aber auch anregende Gespräche. Das ist einer gewesen, der über den Tellerrand des Sports, wie man so schön sagt, hinauszublicken vermochte, belesen war, interessiert war. Also ich habe nur angenehme Erinnerungen im Nachhinein. Das klingt dann immer so banal, aber es ist so, ich muss sagen, ich hatte am Ende des Tages viel zu wenige Begegnungen mit ihm, weil er mir schon auch als Figur, als Mensch, auch als Präsentator bzw. Moderator des aktuellen Sportstudios immer sehr imponiert hat, muss ich sagen. Ganz, ganz traurige Geschichte.
Sebastian gehört, wie ich, dann zur jüngeren Generation. Was verbindest du mit Wolf-Dieter Poschmann?
Ja, die Kollegen haben jetzt so viel Schönes gesagt, das will ich jetzt gar nicht groß verwässern, weil tatsächlich meine Schnittmengen mit ihm, die waren sehr gering und ich gehöre tatsächlich zu der Generation, die ihn über die, wie du einleitend gesagt hast, über die Kommentierung der FIFA-Spiele am PC kennengelernt hat, hauptsächlich. Auch das hat er gut gemacht, aber ansonsten, wie gesagt, die anderen haben jetzt so viel Schönes gesagt, da würde alles, was ich jetzt sage, würde das nur verwässern.
Wobei, FIFA-Spieler am PC kommentierst du halt auch nur, weil du schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hast. Von daher spricht das ja auch für den Stellenwert, den er noch in den 90ern hatte. Gut, dann kommen wir mal langsam von denen, die den Sport begleiten, zum Sport an sich. Peter, wir wissen, du bist der Borussia aus Mönchengladbach positiv zugewandt eigentlich. Besagte Borussia aus Mönchengladbach hat jetzt nach 3 Spielen einen Punkt, eine Tordifferenz von -5 und steht auf Platz 15. Was ist los, Peter?
Also nicht nur wohlwollend, sondern auch leidvoll begleitend, kann man zu diesem Verein ja sagen. Naja, also es ist ambivalent, also es ist ein bisschen unterschiedlich. Auf der einen Seite, wenn man sich das Programm anguckt, das war das Heimspiel gegen Bayern, dann zwei Auswärtsspiele in Leverkusen und bei Union. Da kann das schon passieren, dass man bei einem Punkt dann auch stehen bleibt, den man dann ausgerechnet auch noch gegen die Bayern holt. Andererseits haben ja viele auch vor der Saison gesagt, also die Gladbacher, keine Europacup-Belastung und so weiter, das wird sich ja sowieso erst später erst auswirken. Aber die können diese Saison durchaus so in den Top 3, Top 4 wieder einkommen. Und dann, finde ich, gehört eben auch dazu, dass man dann auch in solchen Spielen punktet, dass man dann in Leverkusen oder bei Union eben nicht mit leeren Händen nach Hause fährt. Die personelle Situation ist natürlich auch durchaus angespannt. Also ich glaube, im Leverkusen-Spiel haben sich 4 Spieler gleich verletzt, die auch nicht zu der Laufkundschaft unbedingt gehören, mit Thüram, mit Leiner, also Leute, die man eigentlich auch braucht. Also insofern, es gibt ein paar Erklärungen, neuer Trainer, es muss sich auch alles erst zusammenruckeln, aber der Start ist auf jeden Fall erstmal nicht geglückt.
Aber Markus, so ein 0-4 gegen Leverkusen, wo es, glaube ich, nach 10 Minuten schon 0-2 stand, ist dann schon schmerzhaft.
Das ist sehr schmerzhaft. Ich muss gestehen, ich habe nur Phasen geguckt mit meinem Junior, der auch glühender Gladbach-Fan ist, und ich wollte ihn dann einfach nicht mehr zumuten. Als dann Stindl auch noch kurz vor dem Seitenwechsel einen Elfmeter verschoss. Ich hatte vorher noch gesagt, also, mein Junior fragte mich, kann der das? Ist das ein sicherer Elfmeterschütze? Und ich natürlich mit meiner kompletten Bundesliga-Expertise selbstverständlich. Also wenn einer sicher Elfmeter verwandelt, dann sicherlich Lars Stindl, und Bomben hat er eben nicht verwandelt, und dann haben wir uns verabschiedet von diesem Spiel, weil dann irgendwie schon klar war, dass das werden sie nicht mehr hoch gewinnen. Ich habe mir dann allerdings im Nachhinein nochmal sagen lassen, dass sich das Ergebnis höher anhört, als es tatsächlich hätte sein dürfen. Also offenbar kam da im zweiten Durchgang dann doch noch ein bisschen was von der Borussia, aber ich sehe es ähnlich wie der Kollege gerade. Als klar war, wie das Auftaktprogramm aussieht bei Borussia Mönchengladbach, ja, ich hatte auch schon ein relativ ungutes Gefühl, und viele waren möglicherweise euphorisiert nach dem 1-1 gegen die Bayern. Da haben sie ja super gespielt, hätten das eigentlich gewinnen können, vielleicht sogar müssen. In Köpenick, ich erinnere mich, ich glaube, da haben sie immer Schwierigkeiten gehabt. Mai und Leverkusen super gestartet, tolle Mannschaft, da kann es dann halt auch mal richtig unter die Bretter geraten. Ich sehe es noch nicht so dramatisch, aber ein interessanter Aspekt obliegt dieser ganzen Geschichte. Da ja Borussia Mönchengladbach mit, ich glaube, komplett identischem Kader in diese Saison geht, kann man sehr, sehr gut, finde ich, die Performances der beiden Cheftrainer miteinander vergleichen, von Marco Rose und eben von Adi Hütter. Ich finde, da kann man sich dann nicht zurücklehnen und sagen, na, man kann das nicht mehr vergleichen, weil der Kader ist ja anders. Sie haben jetzt mit identischen Spielern zu tun, und dann kann man mal schauen, wer denn mehr aus diesem Kader herauskitzelt, entweder Hütter oder halt Rose.
Die nächsten drei Aufgaben in der Liga für Gladbach nach der Pause sind Arminia Bielefeld, der FC Augsburg und dann Borussia Dortmund. Sebastian, wie sehr habt ihr als Presse, die auch hauptsächlich Dortmund begleitet, schon mal auf Gladbach geschaut, die letzten Wochen, auf Monate, eben wegen dieser Trainergeschichte?
Ja, schon sehr viel, weil Gladbach liegt ja durchaus auch in unserem erweiterten Verbreitungsgebiet. Also es ist schon ein Club, mit dem wir uns regelmäßig befassen und mit Interesse beobachten, was da passiert, weil es ja auch meistens ein spannender Club ist, wo ich auch persönlich sehr viel halte von der Arbeit, die dort geleistet wird, insbesondere von Max Eberl. Deswegen gucken wir da gerne und oft und regelmäßig hin. Und komme bei diesen Blicken, die ich da leiste, auf letztlich die ähnlichen Analysen wie die Kollegen. Ich finde, was ein bisschen zu Ungunsten von Gladbach in die Waage fällt, ist das, was gerade schon gesagt wurde, eigentlich, dass der Kader ja weitestgehend zusammengeblieben ist und dass man da eigentlich nicht so viele Anlaufschwierigkeiten haben sollte, was allerdings natürlich ein bisschen dadurch konterkariert wird, dass sie eben jetzt doch massive Verletzungsprobleme hatten zuletzt. Das macht natürlich die Arbeit für einen Trainer nicht leicht. Aber eigentlich hat Gladbach, wenn du es vergleichst mit vielen anderen Bundesliga-Clubs, gar nicht so schlechte Ausgangsbedingungen gehabt, um in die Saison zu starten, finde ich. Und daraus haben sie ein bisschen wenig gemacht bisher.
Also die Borussia im Augenblick, also auf Platz 15, und Tendenz sollte zeitnah nach oben gehen. Ja, mit Bielefeld, Augsburg und Dortmund, also die nächsten Spiele. Apropos Dortmund, es gibt ja sowas, zumindest im Football kennen wir es, Sebastian, nach dem ersten Spieltag der NFL gibt es sowas, das nennt man den Overreaction Monday. Alle, die gewonnen haben, sind Super Bowl-Sieger und alle, die das erste Spiel verloren haben, können schon mal planen für nächstes Jahr, wenn sie das beste College-Talent holen können, was natürlich totaler Quatsch ist, aber was halt immer wieder passiert. Wie sehr war man bei Dortmund in so einem kleinen Overreaction Monday drin nach dem Sieg gegen Frankfurt und wie die Saison danach verlaufen ist, die Niederlage gegen Bayern im Supercup, dann die Niederlage in Freiburg, jetzt dieser Sieg gegen Hoffenheim mit dem ganz späten Ausgleich und dem noch späteren Siegtreffer, wie ist die Stimmung in Dortmund? Ist es immer noch Euphorie oder wie viel zittert man sich durch? Hol uns mal ab.
Also erstmal würde ich sagen, in der Bundesliga ist ja gefühlt eigentlich jeder Montag Overreaction Monday. In den jüngeren Jahren, zumindest bei den großen Clubs, die oben mitspielen wollen, habe ich das Gefühl, dass es so ist. Und das war tatsächlich ein bisschen auch in Dortmund so, vor allem im Dortmunder Umfeld, dass man natürlich nach diesem deutlichen Sieg gegen Frankfurt sehr euphorisch war. Wobei man damals auch schon natürlich sagen musste, dass die Eintracht es Dortmund sehr, sehr leicht gemacht hat, einfach unfassbare Räume angeboten hat. Und wenn du einem Erling Haaland so viel grüne Wiese anbietest, dann weiß er die halt auch zu nutzen. Und die anderen Spieler haben das dann wieder ein bisschen zurechtgeruckelt. Nach der Niederlage in Freiburg schlug das Pendel dann wieder ins krasse Gegenteil aus. Also gerade so in die Dortmunder Fans, die online unterwegs sind, auf Twitter und in den Foren und so, die werden dann sehr schnell sehr defätistisch, habe ich das Gefühl. Und da musste man eigentlich schon fast für die zweite Liga planen. Und im Endeffekt ruckelt sich die Wahrheit irgendwo so in der Mitte ein. Also die Dortmunder Verantwortlichen, die waren nach außen hin eigentlich immer recht entspannt und nach innen eigentlich auch, weil sie wussten, dass dieser August kein leichter wird. Das haben sehr, sehr viele EM-Teilnehmer gehabt, sehr viele kamen angeschlagen zurück. Die gesamte Defensive war ja eigentlich zusammen improvisiert zum Saisonstart. Da war nur Manuel Akanji dabei als Stammspieler und der hatte mit der Schweiz lange die EM gespielt, kaum mit der Mannschaft trainiert. Weiter vorne auch Verletzungsprobleme gehabt, es gab Corona-Fälle und so, also die wussten, dass es nicht ganz einfach wird, auch mit neuem Trainer eben, dass das ein bisschen seine Zeit braucht und da ist man mit jetzt 6 Punkten aus 3 Bundesligaspielen eigentlich so in dem Soll, was man sich vorher errechnet hat. Und da ist das, also wenn jetzt gegen Hoffenheim dieser späte Siegtreffer nicht mehr gelungen wäre, dann hätte die Stimmung natürlich eingetrübt vor der Länderspielpause, aber dadurch, dass Erling Haaland dann eben nochmal zugeschlagen hat, hat das die ganze Stimmung so ein bisschen gelöst und ja, man ist zufrieden, man ist im Verein nicht auf euphorisch, das war man auch nach dem Sieg gegen Frankfurt nicht, drumherum natürlich schon. Und jetzt blickt man gespannt auf das, was da kommen wird und hofft, dass dann nach der Länderspielpause gegen Leverkusen der eine oder andere wieder zur Verfügung steht. Wobei ich jetzt schon sagen muss, so allzu sehr entspannen wird sich die Situation nicht.
Markus, man hat so das Gefühl, das ist so ein typisches BVB-Ei, was dann in Freiburg gelegt wurde, ne?
Ja, man verkennt mitunter auch die Qualität des SC Freiburg. Wenn die zu Hause spielen, dazu gegen die Top-Vereine wie eben Dortmund, aber auch wie gegen die Bayern, die Mannschaft von Christian Streich macht das dann halt auch richtig gut. Also das sollte man dann bei der Gesamtbetrachtung auch nicht vergessen. Dortmund hat da nicht zum ersten Mal verloren. Ich weiß nicht, ob dann früh in dieser Saison wieder so eine Mentalitätsdebatte aufgemacht werden muss. Ich würde sagen, nein. Weil, wie gesagt, es gibt halt auch Top-Gegner. Und Borussia Dortmund hat das in Freiburg wiederholt zu spüren bekommen. Aber es ist so, wie gerade auch schon anklang, es ist ein Spieltagsgeschäft. Da wird montags schon der deutsche Meister gekürt am ersten Spieltag. Und am zweiten Spieltag gibt es dann schon die 2 Absteiger und den Relegationsplatz. Das geht alles wahnsinnig schnell. Und wenn Dortmund in Leverkusen gewinnen sollte nach der Bundesliga-Pause, ich glaube, dann werden wir sie auch wieder zum Meister stilisieren. Also Tagesgeschäft, Spieltagsgeschäft. Aber wie gesagt, es kommt jetzt erst der 4. Spieltag. Ball schön flach halten wäre ein guter Rat. Ich glaube, ich höre da im Hintergrund jemanden, der mir beißlichtet.
Ja, oder der vielleicht, der vielleicht zu sehr an die Niederlage in Freiburg denkt. Peter, nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen geht dann die Champions League natürlich auch vor Dortmund los. Dortmund zugelost in eine Gruppe mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Beşiktaş Istanbul. Also auf dem Papier sind das natürlich jetzt nicht die Hammergegner, aber unangenehm wird es wahrscheinlich trotzdem, oder?
Das denke ich schon. Also ich bin ja nicht nur Gladbach, sondern auch noch Ajax-Anhänger. Also insofern kommt heute wirklich alles zusammen. Eigentlich ist das eine Gruppe, die der BVB also als klassischer Gruppenerster oder Zweiter eigentlich überstehen sollte. Also
eigentlich.
In der Champions League kriegt es der BVB ja zumindest in der Gruppenphase relativ regelmäßig hin, auch gut abzuschneiden und eigentlich eher selten, dass man das Gefühl hat, der kommt mit dieser Gruppenphase überhaupt nicht klar. Und ich glaube auch in dem Fall. Also ich wüsste jetzt auch nicht, welchen dieser drei Gegner ich dann besonders auf ein Schild heben würde. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Ajax mit dabei wäre. Aber also ich glaube, in dieser Gruppe dann nicht unter die ersten beiden zu kommen, wäre schon eine Enttäuschung.
Wie ist Markus, siehst du es ähnlich?
Ja, sehe ich genauso. Ajax der größte Kontrahent in dieser Gruppe. Wobei, man muss halt auch mal die Entwicklung in dieser Pandemie abwarten. Beşiktaş vor 50.000 Auswärtsspiel wird unangenehm für Borussia Dortmund, egal wie die Qualität der aktuellen türkischen Mannschaft ist. Auch Sporting, also in Portugal auswärts, volles Haus, könnte auch unangenehm werden für Borussia Dortmund. Aber ich halte es da mit meinem Vorredner. Also das Weiterkommen, man sagt das immer so schön, ist Pflicht. Pflicht ist gar nichts. Aber ich glaube, das wäre schon eine Überraschung, wenn sie nicht Erster oder Zweiter berütteln.
Das Auswärtsspiel bei Beşiktaş ist gleich die erste Prüfung für Dortmund. Geht dann weiter mit dem Heimspiel gegen Sporting und dann am Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam und die Rückspiel dann genau umgekehrt, in umgekehrter Reihenfolge und logischerweise dann auch Heimrecht getauscht. Apropos Champions League gucken, Sebastian, Leipzig beneiden wir wahrscheinlich weniger, dass sie jetzt PSG und Man City in der Gruppe haben mit Brügge und Wolfsburg scheint das ganz große Losglück zu haben, zumindest auf dem Papier mit Lille, Sevilla und Salzburg.
Ja, definitiv. Also wenn man aus dem Topf kommt und dann so eine Gruppe erwischt, dann finde ich, darf man schon von Losglück sprechen. Also das ist sportlich natürlich eine Gruppe, die absolut machbar ist, wenn man sieht, was andere aus Top 1 heraus teilweise für Gruppen erwischt haben. Auch der FC Bayern hat zwar ja nicht so ganz leicht getroffen. Von daher, also es ist eine Gruppe, die man, wenn man sie nicht vorher gemalt hätte, aus dem Topf kommen, dann hätte man sie vermutlich so gemalt.
Ja, der FC Bayern gegen den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew, wobei Barcelona, da kommen wir auch zum Deadline, der irgendwie, Markus, muss man zugeben, also wir wissen, wie das letzte Duell zwischen beiden vor etwas mehr als einem Jahr ausgegangen ist und sagen wir es mal so, seitdem schreit Barcelona ja nicht zwingend positive Schlagzeilen.
Das ist so und ich glaube, da müssen wir jetzt auch gar nicht lang debattieren. Ich meine, Bayern München möchte die Champions League gewinnen. Insofern werden sie sich in dieser Gruppe durchsetzen. Dann ist es dann auch erstmal irrelevant, ob sie Erster oder Zweiter werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass Barcelona, und das hängt jetzt nicht nur mit den wirtschaftlichen Diskussionen und dem Abgang von Messi und dem zuletzt von Griezmann zusammen, ich glaube, dass Barcelona sportlich betrachtet dann doch deutlich mittlerweile hinter den Bayern zurücksteht. Wobei auch da in Barcelona muss dann auch erstmal gewinnen, wenn tatsächlich dann das Stadion voll sein sollte. Aber es gab das erste Auswärtsspiel für die Bayern gleich im Camp Nou. Da weiß ich jetzt aktuell nicht, wie viele Zuschauer da sein dürfen. Aber ja, Barcelona war ja eine ganze Zeit immer so eine Art Benchmark im europäischen Fußball oder gehörte mit zur Benchmark des europäischen Fußballs, auch weil sie nicht nur erfolgreich, sondern auch wunderschön Fußball gespielt haben. Da muss man sicherlich auch mal abwarten, wie die dann in die Saison kommen, inwieweit sie sich in der Liga und auch europäisch akklimatisieren. Aber ich glaube, da brauchen wir über die Favoritenrolle in dieser Gruppe nicht lange diskutieren, ist zumindest mein Eindruck, auch in Bezug auf die avisierten Ziele von Bayern München in dieser Saison.
Gut, dann, wie gesagt, wir hatten den Deadline Day. Gibt es für jeden von euch, also jeder von euch darf sich ein kleines Highlight rauspicken. Peter, gestern, was da so über die Ticker ging, was hat dich da, gab es da irgendwas, wo du gestaunt hast?
Ach, gestaunt eigentlich nicht. Also gestaunt höchstens darüber, dass Hertha BSC tatsächlich dann noch einen Zugang hinbekommen hat und nicht nur Abgänge. Er hatte schon gedacht, die würden dann also mit 11 Leuten dann diesen Rest der Saison bestreiten. Ansonsten hat mich natürlich sehr beeindruckt, dass also diese ganzen Lehren aus der Pandemie in diesem Transferfenster also besonders sichtbar waren. Also die Vereine sind wirklich sehr demütig aufgetreten. Es gab eigentlich kaum berühmte Namen, die gewechselt haben. Also insofern, die haben wirklich alle gelernt, jetzt wirklich ganz bescheiden aufzutreten und keine horrenden Summen und Gehälter mehr zu zahlen. Das fand ich alles ganz toll.
Sebastian, wenn man
nur... Mein Ironiedetektor empfängt widersprüchliche Signale.
Ja, was denn, Sebastian? 180 Millionen für Mbappé kann man doch mal bieten.
Das kann man machen. Also da bin ich mir ja auch immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich ein ein Angebot war, wo Real Madrid auch wirklich um jeden Preis wollte, dass Paris das annimmt, oder ob sie da nicht ein bisschen erschrocken gewesen wären, wenn Paris gesagt hätte, jo, zahlt mal. Oder ob das nicht auch so ein bisschen Schaulaufen ist fürs nächste Jahr, wenn Mbappé dann ablösefrei ist. Und man ihm dann sagen kann, guck mal Junge, wir wollten dich schon letztes Jahr unbedingt haben. Da bin ich mir, wie gesagt, noch nicht so ganz sicher, was dahinter steckte. Das ist ja aus der Ferne mal schwer zu beurteilen. Aber zu dem, was mich überrascht hat, ich hatte eigentlich so ein bisschen auf dem Zettel gehabt, dass Peter diesen Namen nennt, aber Luc de Jong zu Barcelona, das hatte ich jetzt auch nicht so ganz kommen sehen. Also das
Luc de Jong habe ich komplett vergessen.
Ja, dass das jetzt der Nachfolger ist für Griezmann, das hat mich doch ein bisschen überrascht.
Überhaupt diese Griezmann-Geschichte ist natürlich fantastisch, wenn man bedenkt, was Barcelona, Markus, alles geboten hat an Atletico, damit Griezmann zu ihnen kommt, und jetzt ist Griezmann wieder bei Atletico. Super Geschichte.
Ja, das ist eine super Geschichte, und davon gibt es ja einige Beispiele, die sich jetzt nicht final so entwickelt haben, wie die bei Griezmann unmittelbar vor Schließung des Transferfensters. Da gibt es einen Coutinho, den haben sie auch zugeworfen mit Geld, der kommt auch nicht richtig klar. Barcelona, Dembélé, viel Geld gekostet, der aus Dortmund rübergewechselt war. Also da gibt es einige Beispiele von, wie Sie sagen, gescheiterten Existenzen. Das sind alles begnadete Fußballer, aber wo viel Geld in den Kreislauf gepumpt wurde. Und im Nachhinein hat man sich dann tatsächlich gefragt, amortisiert sich diese Investition überhaupt? Denn neben den Transfers, das wissen wir alle, kommen ja auch Gehälter dazu. Sie können alle dreimal warm essen am Tag und verdienen ordentliches Geld. Ich möchte nochmal anknüpfen an Überraschungen, Deadline Day und so weiter. Ich würde es mal von hinten aufzeigen. Mich interessiert tatsächlich mal, wie man einen Profi wie Philipp Kostic in Frankfurt jetzt wieder reintegriert, der ganz klar dokumentiert hat, durch sein Verhalten nicht beim Abschlusstraining dabei zu sein und seinem Trainer damit auch zu signalisieren, nee, ich bin nicht bereit für das Auswärtsspiel in Bielefeld. Dessen Transfer dann scheiterte. Wie reintegrierst du den Kandidaten? Es gibt ja einen ähnlichen Fall, Markus Riedel bei Werder Bremen in der zweiten Liga. Das sind, finde ich, jetzt auch spannende Geschichten. Wie holst du die wieder ab und wie kriegst du die dann wieder auf Krawall gebürstet für den Bundesliga- bzw. Zweitligabetrieb?
Ja, da sind dann die Trainer gefragt, Peter. Ne? Das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor.
Also Kostic ist natürlich einer, der eigentlich der Unverzichtbare ist im Frankfurter Spiel, wenn er eben will und wenn er kann. Die Frankfurter haben, also ich finde es eh einer der interessantesten Vereine, weil da so viel offensichtlicher kaputt gegangen ist, was vor einem halben Jahr noch glänzte und wo man wirklich dachte, was für ein cooles Team, was für eine coole Stadt, und alles passt so zusammen und die rocken die Champions League im nächsten Jahr. Und davon ist einfach gar nichts mehr übrig. Und diese Kostic-Streiknummer passt da einfach wunderbar rein. Also wenn man Eintracht-Fan wäre, würde einem, glaube ich, ordentlich das Herz bluten im Moment.
Es soll ja solche Menschen geben, Peter.
Ja, ich kenne sogar ein, zwei. Ja,
ja, schauen wir mal. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Nationalmannschaft. Und gewöhnen uns alle an, jetzt Bundestrainer Hansi Flick zu sagen. Bis gleich.